Der Horvath Podcast. Der Talk rund um Transformation, Performance Management und Digitalisierung.
Strategie ist kein Autopilot, der einmal die Route vorgibt und dann blind abfährt, sondern viel eher ein Kompass, der sich ständig neu ausrichtet und auch ausrichten muss, wenn das Terrain sich verändert. In einer Welt voller Überraschungen und Unsicherheiten scheitern die meisten Strategien nicht daran, dass sie per se schlecht sind, sondern dass ihnen regelmäßige Realitätschecks fehlen und Routenänderungen nicht zugelassen werden. Die Welt dreht sich schneller, als jede Planung es zulässt. Und genau hier entscheidet sich, ob Strategie zum Erfolgsfaktor oder zur Pflichtübung wird. Denn erfolgreiche Unternehmen steuern heute bewusst auf Sicht mit flexiblen, partizipativen Strategien, die sich anpassen, wenn sich die Realität verändert. Warum das kein Kontrollverlust, sondern echter Fortschritt ist, das klären wir heute im Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Johanna Schruff-Netzhammer, verantwortlich für den Bereich Strategie bei Horvath in der Schweiz und freue mich riesig über meinen heutigen Gast hier im Studio. Ich spreche mit Sibylle Mutschler, Juristin, Lean Sigma, Master Black Belt, erfahrener Strategin und vor allem jemandem, der Strategie wirklich neu denkt. Liebe Sibylle, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, Johanna. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über ein Thema sprechen darf, das mir wirklich am Herzen liegt.
Du hast ja bei der PostFinance, also einer der größten Banken der Schweiz, die Strategie und Steuerung komplett neu aufgestellt. Nochmal einen Schritt zurück gemacht. Was war für dich der Auslöser, Strategieentwicklung und Steuerung so anders zu denken?
Die ersten Überlegungen, die liegen schon Jahre zurück. Ich erinnere mich an eine Strategieperiode in einem anderen Unternehmen. Es gab eine ausgefeilte Strategie, ein Umsetzungsreporting. Alles schien auf dem Papier in bester Ordnung. Doch draußen nahm die Welt ihren Lauf und die strategischen Initiativen haben sich immer mehr von der Realität des Unternehmens entfernt. Und dann wurde sogar das Reporting realitätsfremd und zu einer ungeliebten Pflichtübung ohne echte Relevanz. Und am Ende der Periode stellte man fest, viele Ziele wurden nicht erreicht. Und es war zum Teil sogar ein Glück.
Okay.
Ja, genau. Denn manche Initiativen, die hätten sich rückblickend als Fehler erwiesen. Was aber fehlte, war eine echte Steuerung im strategischen Sinn. Es gab keine Gefäße, keine Prozesse, um zeitnah strategisch auf Veränderungen zu reagieren.
Oder diese zu erkennen rechtzeitig dann.
Ja, genau, genau. Und während dieser Strategieperiode galt, weil es eben keine richtigen Leitplanken in der Strategie gab, vor allem ein Satz des CEOs, die Strategie, das bin ich, frei nach einem französischen Sonnenkönig.
Das finde ich gut.
Und genau das ist eigentlich das Problem. Heute ist die Welt voller Überraschungen, voller Unsicherheiten, aber es reicht gar nicht mehr, eine Strategie einmal zu entwickeln. Und wir dürfen nicht erwarten, dass wir die dann starr vom Anfang bis zum Ende abarbeiten können. Und wenn man dann während der Abarbeitung erkennt, es ist vielleicht gar keine gute Idee mehr, auf einen Sonnenkönig zu hoffen.
Jetzt investieren Unternehmen doch super viel in Strategie und auch in Reporting. Warum passiert denn das jetzt immer noch deiner Erfahrung nach?
Ich glaube, viele denken, dass sich Unsicherheit durch noch mehr Analyse beheben lässt und Umsetzungsschwäche durch mehr Kontrolle.
Diese Angst loszulassen.
Ja, oder man denkt eben, die Leute machen es nur, weil ich nicht ihnen über die Schulter schaue. Mhm. Ja. Aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich eher so ein gesundes Phänomen. Und die angebliche Visionslosigkeit, die man vielen CEOs und auch Spitzenmanagern vorwirft, ist eigentlich gar kein Performance-Problem, sondern ein instinktiv richtiges Verhalten. Man will sich nämlich schrittweise nach vorne bewegen.
Okay.
Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus dem Rallye-Sport. Wenn der Co-Pilot da den Überblick verliert, dann ruft er, ich bin raus. Und die Fahrerin fährt dann auf Sicht, bremst ab und fährt auf Sicht. Und da tut keiner mehr so, als hätte er die Vision der Strecke.
Das finde ich ist ein mega Beispiel natürlich. Klingt jetzt aber irgendwie ja auch absurd. Ehrlich gesagt kenne ich es aber auch aus der Realität. Wenn wir das klassische Controlling anschauen, die Ampellogik, die da ja oft dann auch verwendet wird, die zeigt letztendlich ja auch nur, ob Plan und dann Umsetzung beieinander liegen oder auch auseinanderdriften. Die eigentliche Frage, ob das Ziel überhaupt noch Sinn ergibt, die wird selten oder gar nicht gestellt.
Genau. Und manchmal ist es sogar besser, wenn eine Initiative nicht umgesetzt wird, weil die Realität sich verändert hat. Und jetzt bringen wir mal ein Beispiel hier mit einem Unternehmen, das alle von uns kennen, Amazon. Wenn Amazon jetzt gesagt hätte, ich will einfach der beste Buchhändler der Welt werden, dann wären die heute nicht da, wo sie jetzt sind. Die sind als Buchhändler gestartet und haben sich aber eigentlich nicht an starre Ziele für 2030 geklammert, sondern haben sich ja immer wieder neu erfunden, haben ausprobiert, was funktioniert und nicht mehr gemacht, was nicht funktioniert hat. Amazon Prime, Amazon Web Services, der Kindle, alles eigentlich aus dem laufenden Geschäft heraus entstanden, aber ohne diesen ganz starren Zukunftsplan. Und viele Initiativen hat Amazon beendet. Und warum? Weil sich der Markt gedreht hat, weil sich Kundenverhalten geändert hat, weil neue Technologien dazu gekommen sind. Und manchmal ist es wirklich klüger, etwas nicht zu machen, wenn die Realität weitergezogen ist. Und da endet dann vielleicht auch die Analogie zur Rallye. Dort ist die Strecke nämlich festgelegt, aber der CEO, der muss ja unter Umständen sogar die Piste verlassen.
Das ist so. Jetzt natürlich drängt sich die Frage auf, wie denn die Alternative eigentlich aussieht, oder? Also hast du da eine Erfahrung, wie ein Ansatz aussehen könnte, der dann wirklich funktioniert stattdessen?
Ich bin überzeugt, dass für viele Unternehmen heute ein agiler und partizipativer Strategieansatz viel besser passt. Das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, weil in vielen Ländern da gibt es eine Rückkehr zu autoritären Entscheidungen, aber das funktioniert nicht in Unternehmen. Und warum funktioniert es nicht? Weil ja nicht die Leute an der Spitze alle Informationen haben und alles besser wissen. In den Unternehmen ist es ja eher so, dass man im Grunde das Wissen des Unternehmens nutzen will. Aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Ich steige jetzt mal ein mit agiler Strategie. Also eine agile Strategie ist für mich eine, die ihre Grundannahmen offenlegt, die ihre Stoßrichtung transparent macht. Sie legt offen, dass viele Festlegungen Hypothesen sind, die erstmal wahr werden müssen. Und ich habe jetzt bei PostFinance eine sehr transparente Architektur der Strategie angelegt, bei der jede Stoßrichtung und letztendlich auch jede Initiative auf die Grundannahmen zurückverfolgt werden können. Um das mal ein bisschen noch auszuführen, also im Banking sind es typischerweise, wenn du jetzt an eine organische Wachstumsstrategie denkst, Annahmen zum Zinsumfeld, zur Opportunität im konkreten Kundensegment, aber auch relevante Ressourcen, unternehmerische Fähigkeiten. Und wenn man da dann im Laufe der Zeit merkt, dass man mit dem vorgesehenen Ansatz nicht realisiert, dass man einfach nicht erfolgreich ist, also zum Beispiel ein neuer Vertriebsansatz, dann hat sich eine Erfolgshypothese nicht bewahrheitet. Und dann muss man was anderes machen, zum Beispiel neue Produkte. Das muss man ausprobieren. Und damit es genug gelingt und damit die Leute auch wissen, dass der Moment gekommen ist, muss man natürlich als Organisation verstanden haben, was sind die Grundannahmen. Sonst hast du nämlich nur wildes Ausprobieren. Und ich finde halt, dieses Austesten gelingt dann gut, wenn die Strategie explizit ist und wenn die Logikkette klar ist. Aber ich finde, es kommt noch was dazu. Du guckst nämlich gerade so ein bisschen skeptisch. Ich finde nämlich, die Strategie muss explizit sagen, ich bin agil. Mich darf man jederzeit verändern, wenn die Stoßrichtungen keinen Sinn mehr ergeben. Dann ist es nämlich kein Versagen, sondern Teil des Prozesses.
Das finde ich ist ein schönes Bild, diese sprechende Strategie, die Strategie, die sagt, ich bin agil. Als wir uns neulich unterhalten haben, hast du ja noch was gesagt. Und zwar, dass die Strategie eigentlich als letzten Schritt der Strategieentwicklung dann schon den ersten Schritt der Umsetzung einfordern muss. Und auch hier die sprechende Strategie sozusagen das Unternehmen auffordert, die Governance umzustellen. Also, liebes Unternehmen, passt den Prozess an für strategische Mittelvergabe, für strategisches Controlling. Liebes Unternehmen, du musst von Anfang an daran denken, beziehungsweise auch vom Anfang der Umsetzung an, muss man daran denken, welche Gefäße und Meetingstrukturen von starr auf agil umgestellt werden müssen. Das klingt ja jetzt nach sehr, sehr viel Veränderung, vor allem auch in Prozessen und Meetings, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, da erschrickt man zunächst mal und denkt, Gott, ist das aufwendig, aber ich finde, wenn die Realität sich so schnell fundamental verändern kann, dann müssen sich auch Strategien so schnell fundamental verändern. Und da muss ich dann eingestehen, dass man manchmal wie so ein Pilot auf Sicht fahren muss, das Sehen wiederherstellen. Und dieses Sehen wiederherstellen, da muss man natürlich an die Prozesse ran, an die Meetingstrukturen und so weiter.
Da sind wir jetzt wieder beim Rallye-Vergleich,
ja, genau,
mit dem auf Sicht
genau,
fahren,
genau.
Oder?
Das Sehen wiederherstellen oder das Sehen als Ziel haben. Und ich habe erlebt, wie Unternehmen ihre Strategiechecks deswegen umgestellt haben, von jährlich auf vierteljährlich, einfach weil die Faktenlage sich so schnell umändern kann. Und statt rückwärts zu schauen, nach vorne zu diskutieren. Was okay. liegt jetzt neu auf dem Tisch? Müssen wir die Strategie anpassen? Müssen wir doppelt so schnell fahren? Und ich erinnere mich auch an ein Meeting, da haben wir ganz offen gefragt, ergibt denn diese Stoßrichtung jetzt gerade noch Sinn?
Das war sicher ein spannendes Meeting.
Ja,
dann,
genau.
Mutige Frage, ja.
Ja, genau. Weil eben dieselbe Stoßrichtung vor ein paar Monaten noch ganz wichtig war. Ja, da braucht man dann schon Mut, das zu hinterfragen. Und deswegen braucht man dann auch eine andere Entscheidkultur, gefördert durch Prozesse und andere Gefäße. Dann hat man sich nämlich nach ein paar Monaten dran gewöhnt, dass es die neue Normalität ist, Kehrtwenden zu machen oder Vollgas zu geben. Das ist nämlich so, dass laues Weitermachen immer erstmal einfacher ist, aber viel belebender sind bewusste Entscheide mit minimalem Bias.
Ja, das glaube ich. Also braucht natürlich aber dann auch eine gewisse, wie gesagt, einen gewissen Mut, eine gewisse Konsequenz dann auch da dahinter zu stehen. Also sehr, sehr spannend. Was mich aber da noch interessiert, wir wollen ja eben nicht diesen französischen Strategiekönig, diesen CEO, der alles wissen muss, sondern wir gehen auch auf die breite Masse, auf die Mitarbeitenden im Unternehmen. Wie kann man da dieses sogenannte Wisdom of the Crowd wirklich nutzen? Bei uns heißt es oft Voice of the Company, also frühe Einbindung der Mitarbeitenden im Unternehmen.
Ich finde Voice of the Company einen sehr schönen Begriff. Ich würde ihn aber noch weiter treiben. Es reicht nicht nur zuzuhören. Die Crowd soll die Strategie selbst mitentwickeln und schreiben. Natürlich im Dialog mit der Geschäftsleitung. Aber ich halte es für wirklich wichtig, dass das kollektive Wissen in die Strategie einfließt. Und man kann das nämlich auch anders machen.
Hast du da eine Erfahrung? Hast du das schon mal gemacht tatsächlich?
Ja, doch, doch. Bei einer Strategieentwicklung haben wir zeitweilig mit 300 Mitarbeitenden gearbeitet.
300?
Ja, 300.
Wahnsinn, okay.
War vielleicht ein bisschen viel, ja, vielleicht kommen ein paar weniger, aber 300, ich glaube, du kriegst so die Richtung. Und das hat aber noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass die Akzeptanz dieser Strategie nicht von einer nachgelagerten Mobilisierung abhängt, sondern die Crowds, habe ich selbst erlebt, ihr Verhalten schon sehr früh auf die neue Strategie umstellt. Also wirklich auch in meinem Fall, ehe die Strategie verabschiedet war. Und wenn nämlich so eine Stoßrichtung oder auch mal ein guter strategischer Begriff einen unternehmerischen Nerv trifft, dann nimmt die Crowd den blitzschnell auf und die Geschäftsleitung muss dann kaum mehr am Wollen arbeiten und sieht sich unter Umständen sogar einer Crowd gegenüber, die die Stoßrichtung energisch einfordert.
Dann so nach vorne prischt fast schon.
Ja, genau.
Also,
und dann fragt.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Bild auch, weil man das Gefühl bekommt, dass die Organisation wie so eine Art eigene Körperspannung auch entwickelt, was ja auch wahnsinnig wichtig ist für eine Strategieumsetzung und gerade wenn das dann aus dieser breiten Masse herausgetrieben ist, natürlich super, super spannender Ansatz an der Stelle. Natürlich habe ich da direkt diverse Fragen, die mir in den Kopf kommen. Du hast gesagt, 300, das sind wahnsinnig viele Personen. Was würdest du denn sagen, sind da die wichtigsten Elemente, damit dieses Wisdom of the Crowd in der agilen Strategiearbeit nicht nur ein Schlagwort bleibt, sondern tatsächlich umgesetzt und auch tatsächlich genutzt werden kann?
Also mir fallen da vier Dinge ein. Das erste ist eine große Methoden- und Prozesshaftigkeit. Also wer mit so vielen Menschen arbeitet, der muss auch Sicherheit geben und muss ermöglichen, dass die Menschen in einem ähnlichen Kontext denken und auch einigermaßen wissen, woran sie jetzt gerade sind.
Das heißt weniger jetzt so trocken, wie es klingt, sondern mehr im Sinne von Führung und Guidance dann für die Mitarbeitenden.
Nee, durchaus auch ziemlich trocken, dass man halt sagt, wir sind jetzt gerade bei dem Tool, bei der Analyse, da kommt es jetzt genau hier drauf an. Und von der Prozessseite her, dass allen klar ist, jetzt arbeiten wir auf diesen Workshop hin.
Wo geht's lang?
Genau, und jetzt sind wir gerade in der Analysephase. Jetzt geht's darum, irgendwelche Opportunitäten zu entwickeln. Muss sehr klar sein. Und man muss durch diesen konsequenten Methodeneinsatz auch eine denkerische Transparenz erzwingen. Sonst bricht nämlich Chaos aus.
Ja, okay.
Chaos mit der Crowd ist keine gute Idee. Ja.
Das ist wohl so, ja. Die Erfahrung haben wir alle schon gemacht,
oder?
Haben wir
alle schon gemacht. Und das Zweite ist faktenbasiertes Vorgehen und Disziplin, Entscheidungen auch biasfrei, also selbst wenn die Daten unangenehm sind, biasfrei zu treffen. Und genau da helfen dann wieder Prozesse, Meeting, Strukturen, die genau das fördern und einfordern. Das Dritte, Offenheit in der Informationsweitergabe. Und da rede ich von zum Beispiel SharePoint-Zugängen Also wer zur Strategie-Crowd gehört, der soll erstmal Zugriff haben. Ja, also die Regel ist Zugriff und nicht Ausnahme.
Da halten jetzt aber auch sicher viele die Luft an, wenn wir von der Strategie-Crowd und dann so offenen Zugängen sprechen.
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Ja, genau, weil bei Strategie, da denken ja viele, es muss geheim sein. Aber ich glaube, da kommt man nicht so weit, wenn man nicht einen gemeinsamen Kontext schafft. Deswegen Offenheit in der Informationsweitergabe sehr wichtig. Dann hast du eben diesen gemeinsamen Kontext und die Leute denken dann auch gemeinsam, haben ihre Ideen und man muss nicht ständig irgendjemand ausbremsen, weil er nur die Hälfte weiß oder so. Und das Vierte, auch das mag vielleicht überraschen, ist der Begriff Demut. Demut im Strategieteam, Demut auch im Top-Management. Das Strategieteam muss sich vor allem als Möglichmacher, als Sparringpartner verstehen, nicht als Think Tank. Und das fordert manchmal Zurückhaltung. Das kann manchmal auch frustrierend sein für das Team. Aber ich habe gelernt, dass es viel bringt, wenn das Strategieteam sich zurücknimmt und die Crowd machen lässt.
Okay, spannend. Daran anknüpfen, du hattest es auch schon gesagt, das Thema Meetings und Besprechungsformate. Weil vor allem, wenn man die dann umstellt, dann wird's ja erst wirklich gut. Vor allem, wenn man neue Formate schafft, in denen es dann auch leicht fällt, mal die Frage zu stellen, ob eine Initiative überhaupt noch Sinn ergibt. Also, dass man einen Safe Space hat, wo man offen über solche Fragen auch tatsächlich diskutieren kann.
Mhm. Genau, Safe Space ist gut. Und ich würde aber sogar sagen, ein Space, wo es sich falsch anfühlt, die Frage nicht zu stellen. Und ich habe das selber erlebt, wenn ein Unternehmen Diskussionsformate, Entscheidungsprozesse anpasst, wie man dann plötzlich nicht mehr über die persönliche Performance von jemandem spricht. Vielleicht denke ich, kann das jetzt nicht ansprechen, weil er dann vielleicht dieser Unitleiter unter Druck gerät, weil die Initiative ist ja wirklich nicht so gut und so, sondern redet drüber, ja, da hat sich jetzt der Markt geändert oder die Kunden wollen das gar nicht. Und da redet man dann drüber, ja, wie sieht eine bessere Idee aus? Oder wir haben gerade keine Idee, aber wir sollten aufhören mit der alten Idee, weil das keine gute ist.
Und dann bist du eigentlich bei der Diskussion im Sinne der Sache und wie du sagst, nicht mehr auf irgendeiner subjektiven, persönlichen Ebene, sondern wirklich dabei, um das Thema dann inhaltlich zu diskutieren.
Ja, ja. Du hattest ja vorhin auch so nach Erfahrungen gefragt, wie das eigentlich gekommen ist, dass ich da dieses agile strategische Denken so promote gerade. Mir fällt da nämlich noch ein, so ein Beispiel aus der Chemieindustrie. Da war agiles Handeln noch gar nicht so das Thema. Da gab es einen großen globalen Kunden und der hat immer wieder versichert, dass er ein neuartiges Produkt kaufen würde. Wir haben dafür extra eine Produktionsanlage gebaut und am Ende hat der Kunde das Produkt nie gekauft, sondern sich beim Wettbewerber bedient.
Das war eine teure Erfahrung,
ja,
oder?
Ja, das Produkt war eigentlich schlechter. Ja, also das Wettbewerbsprodukt war eigentlich schlechter. Ja, das war wirklich eine teure Erfahrung. Heute frage ich mich, hätte man die Crowd früher einbinden können? Hätte man vielleicht Hypothesen schnell abtesten, immer wieder abtesten können? Und ich bin überzeugt, der Kunde hatte irgendwo Zweifel, die irgendwer in der Crowd auch gesehen hat. Und da gab es offensichtlich einige nie geklärte neue Entwicklungen und Missverständnisse.
Das ist mein Stichwort, das Thema Missverständnisse, weil gerade im Bereich Agilität in der Strategiearbeit gibt's meines Erachtens diverse Missverständnisse. Was sind da so die typischen Themen, die dir begegnen im Alltag?
Also ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass viele bei Agilität nur an die agile Umsetzung denken, weil man natürlich von der Softwareentwicklung kommt, da kommt ja das ganze agile Denken her, da ist man vielleicht im Projektmanagement, im Portfolio-Management, da denkt man, ich ändere meine Projekte, ich ändere meine Initiativen, aber die Strategie ist doch fix. Ja, das ist das größte Missverständnis. Es braucht nämlich einen Dreiklang. Es braucht den ersten Ton, die agile, partizipative Strategieentwicklung. Zweiten Ton, die agil angelegte, veränderbare Strategie, die spricht. Und den dritten Ton, die agile Portfoliosteuerung in der Umsetzung. Und ich habe eben erlebt, dass Unternehmen oft nur den letzten Schritt gehen und sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Ja, es funktioniert deswegen nicht, weil man auf der alten, auf der falschen Strecke unterwegs ist.
Jetzt sind wir vom Sport und Rallyefahren hin zur Musik und dem Dreiklang. Aber auch ein schönes Bild, was, glaube ich, auch sehr gut im Kopf bleibt mit diesem musikalischen Zusammenspannen und dann eben diesen drei unterschiedlichen Aspekten, die man berücksichtigen muss. Gibt es noch weitere Missverständnisse, die dir da begegnen? Ich habe eins im Kopf, wo mich interessieren würde, ob dir das auch begegnet, so zum Thema Stichwort Chaos.
Mhm, genau. Viele glauben, Agilität sei Chaos, gell? Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Methoden, denkerische Disziplin, Prozesse, Systematik, Struktur, das bleibt wichtig. Ich vergleiche das jetzt gern mit der Musik. Also wer ein Agil-Dur-Dreiklang spielen will, der muss die Finger ja strukturiert auf die Tasten bekommen. Und ein Anfänger findet die Tasten ja auch nicht gleich. Der muss üben und nur dann klingt's gut und überzeugt dann auch die Zuhörenden. Ist ja manchmal hart, ja, aber es lohnt sich.
Also ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, gefühlt schon Agil-Dur-Dreiklang. Viel besser kann es ja nicht mehr werden. Nichtsdestotrotz ein Thema, was mich noch interessiert, weil bei uns Strategie immer auch Lust auf Zukunft machen soll. Also dieses mobilisierende Element, diesen positiven Spirit auch transportieren soll. Dieses Gefühl auch, dass die Mitarbeitenden da mitgehen, nach vorne gehen, wie du es auch angesprochen hast. Und vor allem in unsicheren Zeiten. Und wenn ich dich anschaue, was macht dir persönlich Lust auf Zukunft?
Also ich bin ja ein großer Fan von Future Foresight-Techniken, weil sie helfen, Unsicherheit realistisch einzuschätzen. Und ich war neulich bei einem Vortrag von Philipp Carlson-Schlesak. Der hat ein Buch geschrieben, Shocks, Crises and False Alarms. Und dieses Buch hat er denjenigen gewidmet, die in einer unsicheren Welt sich durch rationalen Optimismus verbunden fühlen. Und da fühle ich mich verbunden. Und das motiviert mich. Und ganz ehrlich, die Menschheit hat sich doch immer wieder aufgerappelt, hat unglaubliche Fortschritte erzielt. Das macht mir Lust auf Zukunft. Und dir?
Da kann ich anknüpfen. Dieses Aufrappeln, nach vorne gehen, Fortschritte erzielen. Also mir macht Lust auf Zukunft, dass es immer diesen Weg nach vorne gibt und wir den dann finden, auch gemeinsam mit anderen Menschen, was wahnsinnig Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten, die diesen Spirit teilen und an Zukunft auch so aktiv gestalten, aktiv mitmachen. Und fairerweise etwas kurzfristiger freue ich mich natürlich auch auf die anstehende Skisaison.
Ja, das ist super. Das ist ein schönes Bild, der Weg nach vorne. Ich habe es jetzt nicht so mit dem Skifahren, ich wandere lieber. Und da fällt mir jetzt nochmal was ein. Manchmal denken wir nämlich, dass diese Unsicherheit, die wir gerade fühlen, dass das was ganz Neues ist, dass es ein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist. Aber unsere Vorfahren, die haben das auch schon erfahren. Und es gibt ein Wanderlied. Der Text ist von Goethe und vertont hat Fanny Hensel. Und es heißt dort, wir wissen nicht, welchem Zufall wir ausgesetzt sind. Überall sind die heiteren Kräfte zu Hause. Und da gibt's einen wichtigen Satz. Dein Leben sei die Tat. Und das finde ich passt perfekt.
Amen. Was kann man da noch hinzufügen? Dass ich jetzt nochmal in meine Abiturzeit zurückversetzt werde hier in diesem Podcast mit dem Deutschleistungskurs, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber natürlich ein wahnsinnig passendes Bild, dein Leben sei die Tat, kann man nicht schöner ausdrücken. Vielleicht zum Schluss nochmal die wichtigsten Gedanken zusammengefasst. Wenn wir überlegen, welche Themen wir angesprochen haben, dann bleibt ja vor allem der Agil-Dur-Dreiklang hängen. Und da haben wir drei Punkte. Zum einen das Thema agile, partizipative Strategieentwicklung. Also wirklich die Entwicklung der Strategie, wo es auch wichtig ist, Wisdom of the Crowd zu nutzen, aktiv die breite Mannschaft einzubinden. Wir haben den zweiten Punkt, der die Strategie selbst, die agil angelegte und veränderbare Strategie anschaut, wo wir an das Rallye-Auto denken, wo wir vielleicht auch mal die Piste verlassen müssen, um ans Ziel zu kommen und nicht den ursprünglich gewählten Weg weiterfahren. Und wir haben, wenn wir in die Umsetzung schauen, das Thema agile Portfoliosteuerung. Agilität ist kein Chaos, sondern erst Struktur und Disziplin ermöglichen echte Steuerung.
Danke, Johanna. Ich glaube, besser hätte ich es nicht sagen können. Danke auch an alle Zuhörenden. Wir haben heute viele Themen angerissen, die eigentlich eigene Podcasts sein könnten. Das wissen wir. Deswegen von uns ein Angebot. Wer mehr erfahren möchte oder sich auch austauschen will mit uns, findet uns beide auf LinkedIn.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Tolles Gespräch. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung oder einen Kommentar. Und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig. Der Horvath Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.